Wir wollen wieder unsere Bibel aufschlagen und lesen weiter. Heute Nachmittag sind wir ja in Vers 5 angekommen. Erstes Kapitel, 2. Thessalonicher Brief. Und ich lese uns um des Zusammenhangs willen noch einmal ab Vers 5 bis zum Ende des Kapitels. Es ging um die Bedrängnisse. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reichs gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten und euch, den Bedrängten, mit Ruhe, zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchen. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben, denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig erachte der Berufung und dass er alles Wohlgefallen an der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft vollende, damit der Name unseres Herrn Jesus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm nach der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Alwin, darf ich dich bitten, mit uns zu beten?
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Herr Jesus, ich will dir danken, dass du um unserer Sünde willen gestorben bist und um unsere Gerechtigkeit auferweckt, dass du lebst. Danke, dass du für uns betest. Danke, dass du in uns betest und danke, dass du durch uns betest. Danke, dass du jetzt unsere Herzen ganz leer machst, dass du sie füllen kannst mit dir und deinem Wort. Danke für Bruder Grimmer, dass du ihm Weisheit und Gesundheit schenkst und Vollmacht, dass du durch ihn redest zu uns. Wir beten dich an. Segne alle, die einsam sind, die krank sind, und segne du dein Volk Israel. Wir wünschen Jerusalem Glück. Segne auch die Missionare draußen. Wirke du in Indien und bewahre du den Bruder, wenn er jetzt im Einsatz ist, begegne du ihm und mach eine feurige Mauer um ihn. Wir danken dir dafür. Amen. Amen.
Das ist schon ein überraschender Satz hier in Vers 5. Wenn der Paulus das so sagen kann von Gott her, die Bedrängnisse und die Verfolgungen, die sind ein Anzeichen dafür, dass Gott recht richten wird und ihr gewürdigt werdet des Reiches Gottes, für das ihr auch leidet. Gottes gerechtes Gericht. Mit Gericht verbinden wir immer sofort Strafe, Vernichtung, Untergang. Das ist biblisch nicht so. Gericht ist biblisch doppelt zu werden, nämlich zunächst einmal ganz positiv. Ein Zeichen dafür, dass Gott euch richtet, herrichten, herrlich machen eigentlich. Wir Schwaben, wir haben das ja erhalten, wenn wir da einen Besuch machen wollen und wir... Kurz vorher sagt dann meine Frau, jetzt kann ich mich richten. Was heißt das? Jetzt geht sie aufs Amtsgericht nach Kirchheim und lässt sich verknacken zu 3 Monaten Gefängnis. Nee, wenn sie sagt, jetzt kann ich mich richten, dann heißt das, sie macht sich schön. Das ist die grundbiblische Linie. Schön machen, herrichten, herrlich machen. Und dann die zweite Bedeutung. Richten, von Gott her gesehen, das ist es folgt, was ich gesät habe. Richten heißt, ich ernte die Früchte meines Tuns. Gott lässt mir den Willen. Es vollzieht sich das, was in meinem Leben anfängt, mit dem, dass ich als Sünder lebe, in dieser Kette der Vernichtung, das vollzieht sich. Es ist ganz selten von einem aktiven Handeln Gottes die Rede, wenn es ums Gericht geht. Gericht heißt, Gott lässt den Dingen seinen Lauf. Das ist die grundbiblische Linie. Er hat sie dahin gegeben. Das ist auch der Begriff des Shalom, Fülle schaffen. Wachstum ist eines der Gleichnisse von Jesus, wo wir immer wieder den Kopf schütteln. Der Sämann sät den guten Samen und es wächst auf. Und dann kommt er, der Bauer, mit seinen Knechten und sie schauen sich das Feld an und dann sehen sie, es ist beides da. Guter Same ist aufgegangen, der Weizen wächst, aber so viel Unkraut drin. So, und jetzt kommt unser Denken von Gericht, das muss ausgerissen werden. Weg mit dem. Und was sagt Jesus? Lasst beides wachsen bis zur Ernte. Das Gericht. Wer Böses sät, wird Böses ernten. Deshalb erstens Gottes Gesetz, Vergeltung. Zweitens Gottes Weg, Bezahlung. Und drittens Gottes Ziel, Verherrlichung. Gottes Gesetz heißt Vergeltung. Wir sagen ab diesem Gottesbild, das ist nicht das biblische Gotteszeugnis, der Rachegott, der Zornegott, der Strafgott. Gott sei sauer und zornig über mich, wenn ich sündige. Biblisch spricht das immer wieder durch, der richtende Gott ist der weinende Gott. Ist der weinende Gott. Das gipfelt in diesem Jesus, als er dort auf dem Ölberg sitzt, wo heute diese Kapelle steht, Dominus Flevit, der Herr weint. Er hätte allen Grund, über Jerusalem die Faust zu ballen und zu sagen, wartet nur, bald hau ich drein, dann geht's euch schrecklich. Nein, der Herr weint über Jerusalem. Wie oft habe ich euch versammeln wollen, herausholen wollen, heimholen wollen. Ihr habt nicht gewollt. Die Liebe Gottes, die bedingungslose Liebe ist unverrückbar, ist die Grundlinie allen Gottesverständnisses. Das ist sein Wesen, seine Art und Liebe, die leidet. Liebe ist nicht nur Hochgefühl. Auch da wieder wir im Schwäbischen, wir sind ganz nah an den biblischen Wurzeln. Ich nehme an, im Himmel wird auch Schwäbisch gesprochen. Weil besser kann man manches nicht ausdrücken. Kein junger Mann bei uns in Schwaben würde zu seinem Mädchen sagen, ich liebe dich. Die ist uns viel zu geschwollen. Ich liebe dich. Wisst ihr, wie wir sagen? Ich kann die leiden. Da ist das ausgedrückt. Da ist das ausgedrückt. Liebe hat eine ganz erhebliche Seite des Leidens. Denn Liebe gibt dem anderen die Freiheit. Auch die Freiheit zum Nein. Die, die nicht gehorsam sind, die Gott nicht kennen, das gibt es. Obwohl Gottes Liebe allen umfassend gilt, er gibt die Freiheit, auch zum Nein sagen. Gott überlässt dann den Menschen und lässt ihm seinen Willen. Er wird vergelten, heißt es hier. Wörtlich, er wird zurückgeben, die Folgen geschehen lassen. Die Wurzel liegt in Genesis 9, 1. Mose 9, Vers 6. Da ist dieses Grundgesetz ausgesprochen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch vergossen werden. Das Grundgesetz in diese gefallene, kaputtgehende Welt hinein, um dem mindestens zu wehren, eine Grenze zu setzen, dann deutlicher ausgedrückt, umfassender in 2. Mose 21, wir kennen das alle, Auge um Auge, Zahn um Zahn, bis hin Leben für Leben. Um zu schützen, um dem Übermaß der Strafe zu wehren. Das ist das Gottesgesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das gilt in dieser gefallenen Welt bis heute. Ist nicht aufgehoben. Sie werden erleiden, heißt es hier. Eigentlich wörtlich ihre Schulden bezahlen. Das, was sie angehäuft haben, Schulden bezahlen, dahinter steht das Wort, das die Eva damals im Paradies sagt, als Gott sie fragt, warum hast du das getan? Da sagt sie eine ganz tiefe Einsicht. Luther übersetzt, die Schlange betrog mich. Das hebräische Wort kommt aus der Finanzsprache und heißt ganz wörtlich, die Schlange gab mir ein Darlehen. Es war ein Darlehen, sie hat versprochen, wenn du mir glaubst, wenn du mir folgst, wenn du das tust, ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange gab mir ein Darlehen. Aber sie konnte nicht zurückzahlen. Die Schlange verlangt Wucherzinsen. Und das Ende ist der Tod. Das erleben manche Menschen, da haben sie ein großes Ziel. Einer meiner Brüder, der hat sich ein Auto gekauft. Damals ein Opel Manta, Kultfahrzeug. Er war riesig stolz drauf. Und die anderen, wir haben ihn alle beneidet. Wir gingen noch auf die Schule. Er hat eine Lehre gemacht. Er hat Geld verdient. Als ein Opel Manta. Und da ist er rumgebraust. Und dann hat er das Ding nach einem halben Jahr zu Schrott gefahren. Das war nicht weiter schlimm. Er war einigermaßen versichert. Es war zwar nicht mehr der Neuwert, den er bekommen hat, und dann hat er ein neues Auto gekauft. Es war, glaube ich, kein Mann da mehr. Er war ein bisschen enttäuscht. Aber dann, er hat immer wieder mit seinen Autos Pech gehabt, Unfälle gemacht. Und schließlich hat sich das aufgeschaukelt. Es kam dazu, dass er so viel Darlehen hatte, dass er das gar nicht mehr tilgen konnte. Das nicht mehr tilgen konnte. Kauft nie einen Manta. Gibt's denn heute noch? Das führt ins Unglück. Gibt's den Opel Manta noch?
Ich glaube nicht.
Nicht mehr?
Nee.
Aber sicher noch ein Oldtimer. Lass die Finger davon. Das führt hinein ins Unglück. Wucherzinsen, Wucherzinsen. So leben wir Menschen. Wir nehmen das Darlehen, die Versprechen des Satans, die klingen ungeheuer gut, aber wir können es nicht zurückzahlen. Die Bedrängnisse, die Engwege, sie führen in die Sackgasse des Todes. Wenn es hier heißt, Gott wird vergelten, dann heißt das nichts anderes, er lässt der Kette der Zerstörung ihren Lauf. Ihr kennt dieses Spiel. wo da die Dominosteine aufgestellt werden. Da gibt es ja einen ganzen Domino-Day, glaube ich, im Fernsehen. Da arbeiten die wochenlang und stellen das auf. Und dann wird der erste Stein angestoßen. Und was geschieht? Es fallen alle um. Es fallen alle um. Das ist Vergeltung. Das ist das Gericht. Das Unglück nimmt seinen Lauf in deinem Leben. Da kannst du überhaupt nichts machen. Und bei dir und mir ist dieses Gesetz der Vergeltung zunächst einmal in Kraft ganz äußerlich. Wir gehen alle dem Tod entgegen. Diese Dominosteine des Lebens, die fallen um. So war das nicht gemeint in der Schöpfung. So hat Gott den Menschen nicht geschaffen. Als eine Kette der Vernichtung, wo am Ende der Tod steht, das Vergehen, das Aus. Er hat den Adam geschaffen. Es heißt ja, er nahm Erde vom Acker. Das steht im Hebräischen Humus. Humus. Das heißt, das ist der einzige Stoff auf dieser Welt, aus dem Wachstum kommt. Aus dem Wachstum kommt. Wachstumsstoff. Es war tatsächlich Gottes Wille. Das ist ja der fiese Trick des Satans. Es war Gottes Wille, dass der Mensch sein wird wie er. Das ist sein Ziel. Er wollte sein geliebtes Gegenüber in seine Herrlichkeit, in seine Schönheit, in seine Ewigkeit hineinformen. Nicht zwangsweise, sondern dass er da selber dazu bereit ist. Das wollte er. Und jetzt nimmt Adam das Darlehen. Und kommt in diese Kette der Vernichtung, in die Folgen. Wir alle vergehen. Das Gottesgesetz der Vergeltung. Das Gericht. Ich sage es mal so direkt. Der Herr Jesus sagt mal, ihr werdet Rechenschaft geben von einem jeden Wort, das aus eurem Mund geht. Das heißt, so ungeheuer wichtig, wertvoll sind wir Gott, dass alles in unserem Leben vor ihm erscheint. Vor ihm erscheint. Da ist. Das ist nicht einfach so, dass du jetzt in Schuld kommst, den anderen tief verletzt zum Beispiel, und dann ist es nachher vorbei, hat keine Folgen. Das hat Folgen. Sünde bleibt, Sünde frisst. Sünde ist wie eine Krebszelle, die sich da im Körper anfängt zu entfalten. Und im Lauf der Zeit befällt sie alles, wenn das nicht gestoppt wird. Gottes Gesetz, Vergeltung, der Mensch geht in seine Vernichtung. Das ist Gericht. Zweitens, Gottes Weg, Bezahlung. Ich habe gesagt, dieses Gottesgesetz gilt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben für Leben. Wisst ihr, wo das vollzogen wird? Am Kreuz. Am Kreuz geschieht im Tiefsten, dass das Gottesgesetz Leben um Leben vollzogen wird. Was geschieht denn am Kreuz? Da stirbt nicht dieser Zimmermann aus Nazareth nur. Da stirbt nicht nur der Rabbi Jesus, da stirbt der, von dem die Schrift bekennt, durch ihn ist alles geschaffen, was geschaffen ist, da stirbt das Leben selber. Da stirbt das Leben. Nicht nur irgendeiner, der in dieser Kette des Lebens auch einmal da ist, da wird die Quelle zugemacht. Mit dem Tod Jesu, schon ganz natürlich, da kann niemand mehr geboren werden. Deshalb heißt es auch, es kam eine Finsternis. Die Sonne, die Leben weckt, die Leben fördert. Jetzt ist es aus. Wäre Jesus so im Grab geblieben, der tote Jesus, das Leben wäre aus. Es hätte keine nächste Generation mehr gegeben. Die Quelle ist zu. Da wird der Satan bezahlt. Leben um Leben. Er hat ein Anrecht drauf. Er hat ein Anrecht auf unser Leben, weil wir von ihm her leben, das Darlehen genommen haben. Mit dem Tod Jesu am Kreuz kommt die alte Schöpfung endgültig an ihr Ende. Da geht's nicht mehr weiter. Hätte es keine Auferstehung gegeben, wäre alles Leben, ob das menschliches, pflanzliches Leben, tierisches Leben, alles erstorben, weil die Quelle zu ist. Merkt ihr, was die Auferstehung ist? Den hat Gott auferweckt. Da wird das Leben wieder in Gang gesetzt, aber jetzt in ganz neuer Weise, nicht einfach, es geht eben weiter, sondern jetzt. Es ist bezahlt, dieses Darlehen. Jetzt beginnt das Neue. In dieser Zwischenzeit, noch sind wir da mit unserem alten Körper. Eines weiß ich genau, so wie wir alle jetzt da sind. Jeder von uns hat immer noch und immer wieder seine Sünden. Wir sind keine Sündlosen. Kein einziger von uns. Wir tun immer so fromm, wenn man uns jetzt anschaut, wir sehen, gell, also sehr gesittet und keiner von uns kann ein Wässerchen trüben. Aber sieht man hinein in unser Leben, angefangen von unserer Gedankenwelt, über das, was wir so tun, wir sind und bleiben Sünder. Selbst Paulus schreit das heraus. Wer wird mich erlösen? Und jetzt kommt diese Ursache vom Leibe dieses Todes. Wir leben noch in diesem versuchlichen, sündigen Leib. Und immer wieder wehrt er sich und bricht auf und will die Herrschaft. Mit der Auferstehung Jesu Christi ist nicht nur die natürliche Lebensquelle wieder eröffnet, sondern jetzt ist die Quelle des ewigen Lebens eröffnet. Und die fängt jetzt in uns an. Paulus kann sagen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte vergeht. Neues wird. Es ist noch nicht vollendet. Da kommt eine Frau in die Seelsorge und sagt zu ihrem Seelsorger dann, ach, ich bin so froh, jetzt habe ich seit 3 Jahren nicht mehr gesündigt. Toll. Muss man auch sagen können. Seit 3 Jahren nicht mehr gesündigt. Und er schaut sie an und sagt ganz bedauernd, schade. Was denn die Schade? Sie haben Lob erwartet. Und er sagt zu ihr, dann sind Sie seit 3 Jahren kein Christ mehr. Ja, warum? Ja, in der Bibel steht, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Es geht nicht darum, sündlos zu werden. Soweit wir auch der Sünde absagen und ihr sie fliehen, sie holt uns immer wieder ein. Es geht darum, dass wir Rufende werden. Herr, vergib mir, verändere mich, wirke an mir. Kennt ihr dieses Beispiel? Der Karl, der wurde bei einer Evangelisation Christ, ist hinausgegangen, öffentlich. Und dann im Geschäft in der nächsten Woche sagen seine Kollegen, Herr Kalle, wir haben gehört, du bist jetzt Christ geworden. Ja, sagt der Kalle, ich bin Christ geworden. So sagen sie, dann sündigst du jetzt nicht mehr. Doch, sagt der Kalle, ich sündige auch noch. Aber was hat es denn für einen Sinn, Christ zu sein? Jetzt gibt er eine sehr tiefe Antwort. Der Karl sagt, wisst ihr, vorher habe ich die Sünde gesucht. Aber jetzt fliehe ich vor ihr, aber sie holt mich manchmal ein. Ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. An dieser Stelle, ich möchte das auch einmal sagen hier, wird der Satan bei dir immer wieder ansetzen. Er wird dich immer wieder an deiner Sünde packen und dir den Mut des Glaubens nehmen und die Freude des Glaubens und die Gewissheit des Glaubens. Er wird dich immer wieder sagen, was hat's denn für einen Sinn? Da tust du so fromm, da gehst du in die Gemeinde, da bist du bei der Kurzbibelschule dabei und nachher versagst du doch wieder. Was hilft das Ganze? Und er wird dir das vorhalten, was schon alles in deinem Leben geschehen ist. Dann sagt es zu ihm, ja Satan, du hast absolut recht. Ich könnte sogar die Liste, die du mir vorhältst, die könnte ich noch ergänzen. Ich weiß genau, was in meinem Leben da ist. Satan, ich weiß das. Das ist so bei mir. Aber ich habe das Jesus gesagt, ich habe das ihm abgegeben. Er hat bezahlt für mich, er hat mir vergeben. Geh mit dem zu Jesus, halt's dem vor, nicht mir. Ich bin nicht mehr die zuständige Adresse. Jesus ist die Adresse. Das heißt biblisch Bezahlung. Er hat das Darlehen getilgt. Er wird den Seinen, so heißt es hier, Ruhe geben. Das heißt tatsächlich, das ist wieder dieses Wort aus der Finanzsprache, Zahlungsnachlass, Zahlungsaufschub. Er wird lösen, losmachen aus der Gewalt des Satans. Die Vernichtungskette ist gestoppt. Lass dir nicht einreden, dass deine Sünde dich kaputt macht. Die liegt auf Jesus. Ihn hat sie kaputt gemacht. Wer immer noch, auch und gerade als wiedergeborener Christ, sich diesem Gedanken öffnet, ich werde gestraft, der macht Jesus zum Gespött. Die Strafe liegt auf ihm. Auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir können aufhören zu bezahlen, rückzahlen. Wir können es nicht. Es ist bezahlt. Das Gericht Gottes, das Grundgesetz Gottes für diese Welt ist vollzogen ein für alle Mal am Kreuz. Wir haben keine Schulden mehr. Im Gegenteil, wir haben Guthaben. Guthaben in unbegrenzter Höhe. Unser Problem ist nicht, dass wir zurückzahlen müssen. Weder dem Satan noch Gott. Wir Christen, wir denken ja manchmal so, schön, dass der Herr Jesus sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und da werdet ihr einziehen. Und da denken wir ganz schnell, aha, Wohnung einziehen, Bausparvertrag. Muss man einzahlen. Und dann zahlt man ein und irgendwie ist hoffentlich so viel auf meinem Konto, dass wir so ein klitzekleines Einzimmer-Appartement in der goldenen Stadt reinkriegen. Nein, nein, unser Problem ist nicht einzuzahlen. Ein Mann, ja, bewährter Christ, und es ging auf das Ende zu. Wir kamen in sehr gute Gespräche, aber das hat ihn immer und immer wieder bewegt. Bin ich wirklich gerettet? Komme ich zum Heiland? Das ist ja diese große Zeit des Satans, Hochzeit des Satans, wenn unsere geistigen und körperlichen Kräfte nachlassen. Versuch doch noch mal alles. Und dann hat er immer wieder gesagt, ja, reicht das? Und ich habe ihm das verdeutlicht. Es geht nicht um das, ob es reicht oder nicht, sondern es geht um das, dass wir ganz kindlich kommen und sagen, Herr, da kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösegeld selig wäre, um dein Lösegeld. Es hat lang gebraucht. Und immer wieder musste ich ihm das sagen, dass er das greifen konnte. Einmal beim Gespräch, dann sagt er plötzlich zu seiner Frau, die da im Hintergrund war, Frau, bring die Schublade. Ich denke, was für Schublade? Aber die hat schon gewusst. Und dann kam sie und hat da aus der Kommode eine Schublade geholt und da auf die Bettdecke gestellt. Und er hat mir das gezeigt, die war voll mit lauter Spendenbescheinigungen. Dann hat er gesagt, aber Herr Pfarrer, das zählt doch auch etwas. Das ist das Einzahlen. Dieses Einzahlen. Ich habe gesagt, jawohl, das zählt was, aber beim Finanzamt. Da kriegen Sie, haben Sie ja erklecklich zurückbekommen. Beim Finanzamt zählt das, aber nicht bei Gott. Es geht nicht ums Einzahlen. Unser Problem ist, dass wir auszahlen. Wir haben unwahrscheinlich die ganze Kraft des Evangeliums. Wir haben seinen Geist. Wir haben das neue Leben in uns, dass wir das jetzt auszahlen, weitergeben. Wir Christen sind keine Sammler, wir sind Verteiler. Dass wir es unter die Leute bringen, das ist Auszahlen. Und Jesus sagt, vergeltet nicht Gleiches mit Gleichem. Schimpfwort mit Schimpfwort. Liebet. Tut wohl denen. Bittet für die, segnet, auszahlen dieses neue Geld der gelebten Liebe. Das ist der neue Weg. Zu dem sind wir befähigt und gerufen. Das ist nicht leicht. Ich weiß, wie das geht. Auch wo wir gar nicht übel wollen, da freust du dich in deinem Garten an einer schönen Tanne. Ha, die ist gewachsen, über 20 Jahre war so ein kleines Ding und jetzt steht die prächtig da. Den Zeitpunkt, wo es ein Weihnachtsbaum werden sollte, hat man verpasst. Ist größer, riesig. Und jetzt kommt der Nachbar und sagt, Ihre Tanne, die nimmt mir das ganze Licht. Bah. Ja, was ist jetzt? Sagst du, so ist halt, ist meine Tanne. Ich freue mich an dieser Tanne. Da gibt dann ein Wort das andere. Und wieder Witz kommt zum Streit. Wegen dieser Tanne. Ich
Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe mir einen Fachmann geholt. Ich habe gesagt, was kann man machen mit dieser Tanne? Hat er gesagt, raus. Ich sage, nee, also, das will ich nicht. Aber ich bin bereit, dass wir sie auf 2/3 kürzen. Leute, es war ein schweres Geschäft. Heikel. Da sind die gekommen wie die Bergsteiger, haben sich da angeseilt und haben die Tanne auf 1/3 abgesägt. Sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Aber er hat mich beruhigt und hat gesagt, die Äste, die wachsen schon wieder ein bisschen nach oben. Das kann ich nicht ganz glauben, aber ich freue mich jetzt an meiner Tanne zusammen mit dem Nachbarn. Weil der hat jetzt wieder Licht. Innerlich hat mich schon gewurmt. Aber ich habe gedacht, ich möchte keinen Streit. Ich möchte keinen Streit. Wegen der blöden Tanne da. Hätte ich sie doch als Weihnachtsbaum damals genommen, wäre mir alles erspart geblieben. So sind die praktischen täglichen Dinge. Um das geht's. Das kann sich ja ungeheuer verfestigen. Da waren zwei Brüder der Gemeinde, in der ich früher war, beides gestandene Christen, Kirchengemeinderat, der eine sogar, jeden Sonntag in der Kirche. Und dann kam, die haben gebaut miteinander. Schon Doppelhaus, aber nicht direkt aneinander. Da im elterlichen Garten, jeder für sich. Und dann die Garage. Und dann kam plötzlich Streit zwischen ihnen. Die wurden richtig sauer und grädig. Da flogen ganz böse Worte. Sie kamen nicht mehr zum Abendmahl. Und dann ging ich mal hin. Zum einen habe ich gesagt, was ist denn los bei euch? Ja, hat er gesagt, wir haben ja gebaut. Das war alles gut und in Ordnung und wir haben alles eingehalten. Und jetzt haben wir die Garage gemacht. Aber jetzt hat mein Bruder das Dach überstehen lassen. Das ist außerhalb der Baulinie. 3 Zentimeter zu breit. Ich habe gesagt, du, das musst absägen. Er hat gesagt, nein, es ist jetzt so. Wegen 3 Zentimeter Dachsparren sind die in so einen Streit gekommen, der ist bis heute nicht gelöst. Da kannst du nichts machen eigentlich. Da kannst du nur staunen. Was der Mensch ist. Darf ich dich ganz direkt fragen, zahlst du noch mit dem alten Geld? Mit dem alten Geld? Gleiches mit Gleichem? Zahlst du noch Auge um Auge, Zahn um Zahn, Scheltwort für Scheltwort? Oder zahlst du mit dem neuen Geld? Liebet, tut wohl, segnet. Mit wem hast du Streit? Wisst ihr, was der Herr Jesus gesagt hat? Wenn du Streit hast mit einem und willst zur Kurzbibelschule, dann reiß schnell wieder heim. Lass die Kurzbibelschule und versöhne dich und dann komm. Dann hast du einen Segen davon. Gottes Weg heißt Bezahlung. Neues Geld. Das Kleingeld der Liebe. Deshalb kann Paulus sagen in Römer 12, rächet euch nicht selbst. Ihr könnt nicht Gerechtigkeit vollziehen. Wir haben es heute Morgen schon einmal gehört. Zeitberechnung ist nicht eure Sache. Rächen ist nicht eure Sache. Ihr könnt nicht richten. Richtet nicht. Auf das ihr nicht gerichtet werdet. Wir können nicht ein letztes Urteil über den anderen sprechen. Biblisch noch einmal zusammenfassend, Gericht. Erstens, Jesus ist der Richter. Jesus. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. Wenn einer alle Entlastungsmomente und alles berücksichtigt und von Liebe getrieben, dann ist er. Er ist der Richter. Er. Zweitens, biblisches Gericht, der Maßstab ist bekannt. Auch und gerade für das letzte Gericht. Und dieser Maßstab, der heißt halt nicht, wie viel hast du einbezahlt, das Konto wird abgefragt, langt's. Sondern der Maßstab heißt, vertraust du Jesus. Das ist der Maßstab. Biblisches Gericht, das redet von der Würde des Menschen. So viel sind wir Gott wert. Dass er sich mit unserem Leben noch einmal beschäftigt im letzten Gericht, mit allem drum und dran. Biblisches Gericht, die Folgen sind nicht mehr aufgehalten. Der Mensch bekommt seinen Willen. Ich stell mir das so vor, wenn ich da manche höre, die sagen, ach, das ist doch so ein Quatsch und so Verführung und Blödsinn mit diesem Jesus und mit dem Himmel und das alles 1,80 tief und aus. Hat es wäre für den ja eine Plage ohne Gleichen, er müsste Ewigkeit lang im Himmel sein, was er nie gewollt hat. Im Himmel sind lauter Freiwillige. Lauter Freiwillige. Es gibt keine Dampfwalze der Gnade, wo alle platt gemacht werden. Deshalb die biblische Rede vom Gericht ist nie Drohung, gar nie. Sondern sie ist das nüchterne Zeigen von Konsequenzen. So wird's gehen. Für uns Christen, für die, die wir Jesus vertrauen, die wir an ihn glauben, die wir ihn lieben, da hat Gericht noch einmal eine ganz andere Bedeutung. Wir werden nicht in dieses letzte Endgericht kommen, sondern wir werden im Preisgericht erscheinen vor ihm. Da wird ein jeglicher seinen Lohn empfangen. Liebe Christen, ich sage es einmal ganz zugespitzt, wir fiebern dem Gericht entgegen. Wo der Herr mich loben wird, wo offenbar wird, was er alles durch mich machen konnte. Und das wird er auch noch vergelten. Das ist so, wenn wir früher eine Mathearbeit geschrieben haben, dann war ich immer froh, wenn so am nächsten Tag geheißen hat, ah, der Mathelehrer ist krank, habe ich ihm gewünscht, dass er noch lang sich erholen kann. Weil ich wusste, wenn die Arbeit rauskommt, dann wird er wieder sagen, also Grimmer, es war nix. War nix. Es war absolut bei mir unterbelichtet. Aber mein Mathelehrer, dann in den letzten Klassen im Gymnasium hat mich dann immer getröstet und gesagt, Grimmer, zum Opferzählen reicht's. Wenn wir aber einen Aufsatz geschrieben haben, Deutsch, dann war ich sauer, wenn der Lehrer das nicht schon am nächsten Tag wieder gebracht hat, korrigiert, weil da war ich gut, da war ich gut. Dem habe ich entgegengefiebert. So fiebern wir Christen dem Gericht entgegen. Wo der Herr mich loben wird, wo ich staunen werde über das, was sein Geist getan hat. Ich sehe das ja gar nicht. Er wird es offenbar machen. Deshalb, wisst ihr, das ist eine der Grundfragen. Hast du Angst vor Jesus? Hast du Angst vor Jesus? Jetzt geht's gerade um die Situationen, wo du versagst, wo du schuldig bist und schuldig wirst. Hast du dann Angst vor Jesus? Oder bist du traurig für Jesus, weil du weißt, jetzt weint er über mich? Ich muss noch einmal, so habe ich das ganz praktisch erlebt, seitdem verstehe ich, was da gemeint ist. Neben unserem Haus wurde gebaut, eine schöne große Baugrube, das hat man damals noch so ausgehoben, und dann hat es geregnet. Dann wurde das ein richtiges Dreckloch. Und unsere Kinder haben sich gefreut. Die sind da reingegangen und haben da rumgematscht. Dann hat meine Frau gesagt, das halte ich nicht mehr aus, jetzt musst du ein Machtwort sagen. Also habe ich gesagt, Kinder, ab jetzt ist das Tabu. Komm nicht mehr vor. Sind folgsame Kinder gewesen, einigermaßen, haben sich dran gehalten. Es wurde dann auch angefangen zu betonieren. Der Keller. Wir sitzen da in unserem Wohnstube auf dem Sofa, so ganz schiedlich, friedlich. Und plötzlich klopft es an der Terrassentür. Steht unser Ältester, der Michael, weinend. Über und über mit Dreck überzogen. Ich wollte schon losfahren. Und ja, sagt der Papa, ich war wieder dort. Und weißt du, jetzt ist ein Schuh stecken geblieben. In dem Lehm. Bitte hilf mir. Da habe ich mich aufgemacht und wir sind da runter in den Matsch. Einen hat er noch an. Und wir haben den anderen gesucht. Wir haben den nicht gefunden. Der ist jetzt einbetoniert da unten. Aber das hat mich... Ich wurde überhaupt, zuerst wollte ich wütend werden, aber dann habe ich mich gefreut und habe gedacht, Mensch, das ist doch klasse. Jetzt kommt der Kerle, obwohl er weiß, was ich angedroht habe, und bittet um meine Hilfe. So dürfen wir zu Jesus kommen. Herr Jesus, ich steck wieder im Matsch. Bitte zieh mich raus. Bitte zieh mich raus. Darum das dritte Gottesziel, Verherrlichung. Das endgültige Gericht wird bei der Wiederkunft sein, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel mit Feuerflammen. Feuer hat ja immer eine doppelte Wirkung. Feuer zeigt das Echte, schmilzt das aus. Und Feuer verbrennt alles Unechte. So heißt es auch von diesem Preisgericht. Hat jemand gebaut, Holz, Heu, Stoppeln. Das wird verbrennen, er aber selbst wird gerettet werden. Das Echte an uns ist dann immer noch, wenn es nicht zu den Werken des Geistes gekommen ist, das Echte ist immer noch mein Glaube, dass ich sage, Herr Jesus, ich gehöre dir. Ich werde gerettet werden. Keiner muss Angst haben, der Jesus vertraut. Aber alles andere, wer Jesus nicht vertraut, er wird verbrennen. Feuer zeigt das Echte. Wir waren mal in Italien und da kam so ein Korallenverkäufer am Strand. Eine wunderschöne Korallenkette. Und ich wollte gern, meiner Frau hat es gefallen, dass wir wollt ihr gern eine kaufen? Und dann habe ich da irgendwann mal gelesen, die bescheißen sehr mit Korallen. Das ist künstlich. Das ist irgendwie Plastik. Und der Test, man muss das anzünden, eine dieser Korallen, und wenn schmilzt, dann ist Betrug. Also habe ich zu dem gesagt, gib mir mal die Kette. Und dann hat er mir die Kette gegeben und ich habe da ein Stück angezündet, mit dem Feuerzeug, der hat ganz entsetzt geschaut
Und dann ist es geschmolzen. Dann habe ich gesagt, Sie bescheißen mich, das ist Betrug. Ich kaufe die Kette nicht. Der ist ganz geknickt abgezogen. Er wollte offensichtlich nicht betrügen. Später habe ich mich erkundigt. Korallen schmelzen. Man muss schon den echten Test wissen. Ich habe den armen Verkäufer wahrscheinlich geschädigt aufs Tiefste. Ich weiß nicht, wie viele Ketten der angezündet hat, ob die echt sind. Das Feuer wird als echt erwiesen. Sie werden Strafe erleiden. Sie werden hinweggetan werden. Das ist eine der biblischen Grenzaussagen zur Frage des Gerichts. Sie werden hinweggetan werden vom Angesicht des Herrn. Sie werden nicht zum Ziel kommen. Dieses Ziel, ihr werdet sein wie Gott. Verklärt in die Herrlichkeit Jesu. Ich denke, das hat viel Verwirrung angerichtet und sitzt immer noch in unseren Köpfen und Herzen, diese Darstellungen der Hölle, wo da die kleinen Teufelchen mit glühenden Gäbelchen und die Stupfen und das alles, das sind Verdeutlichungen, die nicht gerade so arg hilfreich sind. Sondern biblisch heißt Gericht, ihr werdet nicht beim Herrn sein. In der Dunkelheit weggegeben. Weg von Gott, das ewige Gericht äonenlang. Es ist deutlich, es gibt einen doppelten Ausgang der Weltgeschichte. Niemand hat so deutlich davon gesprochen wie Jesus. Es gibt Gericht und Annahme. Das ist ein ganz großer Trost für die verfolgte Gemeinde. Nicht irgendwie so in dem Sinn, aha, irgendwann wird's auch kommen, sondern dieses Wissen, der Herr wird's herrichten. Da steht diese Atscha vor mir, da droben in Orissa, und sie erzählt, die fanatischen Hindus, sie war mit Mann und den beiden Kindern auf der Flucht und die haben sie eingeholt und vor ihren Augen haben zuerst das kleine Kind, das ihr Mann auf den Armen trug, mit ihrer Axt mitten durchgeschlagen. Dann haben sie dem Sohn, der war, glaube ich, 5 Jahre, den Kopf abgeschlagen und dann den Mann mit der Axt zusammengeschlagen. Alle 3 tot. Sie konnte entkommen. Und dann sagt sie zu mir, ich weiß, Sie sind im Himmel. Und ich, solange ich jetzt noch hier auf der Erde bin, ich möchte für Jesus sein. Ich möchte denen, die das getan haben, das sagen können, der Herr wird euch vergelten, wenn ihr nicht umkehrt. Wenn ihr nicht umkehrt. Sie will das Wort von der Versöhnung sagen. Das ist das neue Geld der Liebe. Da stockt einem selber in unseren so Normalsituationen, stockt einem der Atem. Man müsste eigentlich denken, diese Frau ist durchzittert von Rachegedanken. Und sie sucht Versöhnung. Gottes Ziel ist Verherrlichung. Es gipfelt alles in Jesus. Er wird uns herrichten. Er wird uns herrlich machen. Dass er euch würdig mache eurer Berufung und in euch verherrlicht werde
sein Name und ihr in ihm. Ihr in ihm. Das hat Gott mit dir und mir vor. Er will, dass wir sind wie Jesus. Das ist sein Ziel. Für mich immer wieder ein ganz tiefes, tragendes biblisches Grundwort. 1. Johannes 3, Vers 2. Wir werden Jesus sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Da will Gott hin. Das ist das Ziel seines Gerichts. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir hätten es alle miteinander verdient, das ist unser Verdienst, dass wir untergehen, kaputt gehen, dass uns diese Welle der Sünde mitreißt und überrollt. Und es ist nicht so. Herr Jesus, du hast dich überrollen lassen. Du hast das, was wir nie und nimmer zurückzahlen könnten, du hast bezahlt. Du hast das, was wir erleiden müssten, die Strafe, die liegt auf dir. Wir können nur loben, staunen, dich anbeten. Und unsere komischen Bemühungen einstellen, dass wir wieder gut machen möchten. Dass wir etwas gelten möchten, dass wir zahlen könnten. Wir bekennen dir, dass das in unserem Leben immer wieder die Anfechtung ist. Wir erleben uns in unserem Versagen. Und wir kriegen das nicht weg. Aber wir flüchten uns zu dir. Gib jedem von uns diesen Glaubensmut. Unsere Sünde darf uns nicht kaputt machen. Und dein Geist ist am Werk in uns. Wir wollen uns öffnen dafür. Jetzt auch in diesen Tagen ganz bewusst, dass du uns hinein verändern kannst und wollen dir das so sagen. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Amen.